Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Untypischer Freitag, aber typischer vierter Freitag im Monat. 16 bis 17 Uhr, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt, auch an dem ersten Weihnachtsfeiertag 2020. Radio X gibt es auf 91,8 FM als DAB Plus und als Livestream unter radiox.de. Und gleich der Hinweis auf die Audiothek Radio X Plus 7, da könnt ihr die Sendung ab morgen für 7 Tage nachhören, wenn ihr dann noch mal das eine oder andere noch mal hören wollt oder überhaupt hören wollt. Umwelt und Gesundheit, Gesundheit und Umwelt, Auswirkungen der fortschreitenden Umweltveränderungen auf die, in Klammer, menschliche, Klammer zu, Gesundheit. Das ist das heutige Thema unserer Sendung. Die aktuelle Pandemie führt uns deutlich vor Augen, welche Bedrohungen unsere Gesundheit durch die fortschreitenden Umweltveränderungen, man kann ja auch sagen Schädigungen oder manche sagen sogar Zerstörungen, denen wir da ausgesetzt sind. In diesem Fall durch die Zerstörung von Lebensräumen von Wildtieren. Darüber hinaus führt der Klimawandel neben meteorologischen auch zu biologischen Veränderungen, die Gefahren für die menschliche Gesundheit mit sich bringen. Welche Maßnahmen sind notwendig, machbar, um uns davor zu schützen, sie möglichst gar nicht entstehen zu lassen? Darüber spreche ich in der heutigen Sendung mit dem Dr. Matthäus Müller. Matthäus, hallo, schönen guten Tag.
Hallo.
Ja, schön, dass du dich bereit erklärt hast zu diesem doch recht umfangreichen Thema, aber du bist ja auch noch ein Tropenmediziner. Ja, okay. Ja, wo fangen wir an? Corona, Covid-19 ist ja das aktuelle Thema. Jetzt ganz kurz, vielleicht ein oder zwei Sätze. Es geistern da ja verschiedene Begriffe durch die Welt, um das richtig einordnen zu können, wenn wir über die Sendung, über dies oder jenes sprechen werden. Also jetzt kleines Frage-Antwort-Spiel. Coronavirus.
Das ist ein Virus, den es an sich schon länger auch gibt in verschiedenen Varianten. Ungefähr ein Fünftel aller Erkrankungen, die wir zur Winterszeit hatten, sind Corona-Erkrankungen gewesen, die so eine Art Erkältungssymptomatik hatten. Aber es ist so, dass jetzt natürlich ein besonders heftiger und exzellent virulenter Bursche unterwegs ist, der die Welt, die Pandemie erzeugt hat. Das sind die Coronaviren.
Wie entsteht denn so ein Virus? Das ist ja jetzt nicht von vornherein also Viren werden nach unserer Definition nicht als Lebewesen bezeichnet, weil sie keinen Stoffwechsel haben. Wie entsteht so ein Virus?
Der Virus entsteht in einer Zelle. Er kann sich nicht selbst vermehren. Er dringt in die Zelle ein und wird durch das Zellgenom vermehrt. Ein Virus geht in eine Zelle, 1000 bis 2000 treten aus.
Aber der Virus selber entsteht aus den Mikroben von Tieren durch eine Umwandlung?
Viren sind ja Teil unseres Erbguts schon. Also unser Erbgut, da sind Virusgenome mit drin. Virus ist eine Art und Weise, die schon, ich denke, zig Millionen Jahren die Welt befällt und die sowohl Krankheiten als auch Schutz verursachen. Eben ein Mini-Lebewesen, wie viele anderen auch, die ihren Sinn und ihren Unsinn treiben.
Dann gibt es den Begriff SARS-CoV-2. Was bedeutet das?
Wofür SARS, es ist so, dass dieser neue Coronavirus sehr verwandt ist mit dem SARS-Virus. Der hat ungefähr vor 3-4 Jahren seinen Unfug hier verbreitet und auch einiges an Toten hinterlassen. Und weil er so ähnlich zu diesem SARS-Virus ist, nennt sich er dann SARS-2-Coronavirus. Beides also sind Coronaviren.
2 ist eine Zählung. Wenn jetzt der nächste kommt, wäre das die 3.
Richtig.
Okay. Und dann schließlich noch Covid-19.
Covid-19, das D bei Covid steht für Disease. Das ist also eine Bezeichnung letztendlich dieser Erkrankung, die 2019 das erste Mal aufgetreten ist.
Ja. Okay, was war denn die Ursache für die Pandemie? Also ich meine, allgemein wird ja jetzt bisher davon ausgegangen, dass der Ursprung in China war, aber das hat ja auch, ja, der kommt ja nicht einfach aus, einfach so in die Welt. Wie wurde der in die Menschen gebracht?
Also es hat scheinbar wie bei Tönges, wo es sehr viele Infizierten gab, gab es auf diesem Wuhan-Markt in China ein ähnliches Superspreader-Ereignis, wo es feucht und kühl war und die Leute sich infiziert haben. Und es ist wahrscheinlich von einem Tier da auf einen jemanden übergesprungen, hat sich dann im Menschen vermehrt. Und es kam dann zu diesen Initialzündungen für die Pandemie.
Ja, gibt es dann aber Ursachen, weshalb, ja, wie soll ich das jetzt sagen, die Tiere zu uns kommen oder gehen wir zu den Tieren?
Das wird Thema des, der Sendung noch sein.
Genau, ja, da
wir werden ja da Beispiele bringen. Ja. Es ist immer beides, ja.
Aber in dem Fall ist es wohl eher, also was heißt eher, in den anderen Fällen auch so, dass durch das, dass wir die Lebensräume dieser Wildtiere beschneiden oder in die einvordringen, ist natürlich die Gefahr groß, dass wir uns da...
Es gibt da die unterschiedlichen Terroristen, nennen wir sie mal, diese Viren, ja?
Ja,
die einen, die vermehren sich nur im Menschen und sind leben autochthon im Menschen, die anderen leben in Tieren. Die einen können nicht auf den Menschen überspringen, wie zum Beispiel, das ist ja unser Thema dann auch nochmal, diese Pest der Wildschweine. Ja, und es gibt welche, die sich im Virus, eben der Mücke zum Beispiel, vermehren müssen. Ja, da gibt es eben die unterschiedlichsten Kandidaten. Aber da wollen wir ein paar Beispiele bringen. Und jeder ist so ein bisschen, hat eine Eigenart in seiner Vermehrung und wo er sein Reservoir hat. Das ist ganz, ganz unterschiedlich.
Also fände ich jetzt ganz gut den Hinweis, das hatte ich mir nicht einmal notiert, dass ja nicht nur Wildtiere, sondern eben auch von Haustieren, die wir uns halten, möglich ist. Aber jetzt nochmal kurz zwei Begriffe. Einmal spricht man von einer Epidemie und einmal von einer Pandemie.
Wo Epidemie ist halt lokaler und Pandemie ist weltweit.
Weltweit, okay. Du hast es ja jetzt schon angedeutet, dass Corona, Covid-19 oder SARS-CoV-2, ich weiß jetzt selber nicht so genau, welchen Begriff ich verwenden soll, ist ja nicht das Erste. Es gibt ja zahllose, ja, wie soll ich das jetzt sagen, Ereignisse in den zurückliegenden Jahren. Wir sind jetzt halt das erste Mal wohl in unserer westlichen Welt unmittelbar davon betroffen. Was war denn da so in der Vergangenheit los? Was mich jetzt bei dieser ganzen Vorbereitung irritiert hat, allgemein wird es ja dem viel ursprünglich dem südostasiatischen Raum zugeordnet. Kannst du sagen, weshalb es gerade aus dieser Gegend so?
Ja, also die Grippeviren zum Beispiel kommen auch aus dem südostasiatischen Raum. Zum Beispiel früher war das so, dass in China die Menschen sehr eng mit den Tieren zusammengewohnt haben. Das Hausschwein, das nahmen die Chinesen wörtlich, also teilweise war das im Hausbereich auch aktiv. Diese Hausschweine sind die Träger des Grippevirus und von dort hat sich immer oft diese Grippewellen dann ausgebreitet. Ja, also das ist ein Fall, wo eben der Virus aus einem Tier kommt, ja, und sich dann weltweit verbreitet.
Ja, das ist schon eine Spekulation von mir, schon seit längerem. Kann man das vielleicht darauf, ja, ich weiß nicht, reduzieren vielleicht ist nicht so ganz der richtige Ausdruck, aber dass die Menschen damals durch diesen engen Kontakt vielleicht widerstandsfähiger gegen diese Erkrankungen waren, wie wir in unserer modernen Welt, wo ja eigentlich der unmittelbare Kontakt in der Regel eigentlich nicht mehr stattfindet.
Ja, also je mehr wir letztendlich direkt Erkrankungen bekommen, umso mehr wehren wir uns auch. Ja, ein Säugling ist ja eine Abwehrbombe. Ja, wenn ein Säugling zu wenig Reize kriegt, auch Infektreize, dann macht er selbst mehr Selbstallergien und Autoimmunerkrankungen dann. Ja, also es ist wichtig, dass der Körper auch mit solchen Erregern letztendlich in der Erregung kommt für sein Wohlsein allgemein.
Ich weiß aus Vorgesprächen, anderen Gesprächen mit dir, dass du ein großer Fan vom menschlichen Immunsystem bist. Kann man das so sagen?
Na gut, es ist sehr interessant.
Ja, und nicht nur interessant, sondern bist auch der Meinung, dass das eine große Abwehrkraft oder wie man das jetzt
hat, ist eine extreme.
Ja.
Ich meine, das muss man sich auch vorstellen. Wir müssen uns ja gegen Mikroben wehren, noch und nöcher in der Anzahl. Und dann, wie zum Beispiel jetzt bei dem Covid-Virus, das ist ja ein neuer Virus, zu dem wir noch keine Beziehung hatten. Deswegen hat es sich auch so verbreitet. Ja. Und trotzdem schafft es ja unser Immunsystem, dass der Covid ja im Regelfall eine leichte Infektion nur ist. Ja.
Wie funktioniert Ich hoffe, wir kommen nicht zu sehr ins Detail, aber ich finde es schon interessant, wie funktioniert das Immunsystem. Es ist ja jetzt nicht so, dass da, wie soll ich sagen, ein Warenregal ist, wo dann jemand in uns drin hingeht und irgendwie das passende Antigen herausgreift und dann funktioniert es. Das muss ja sich bilden erst, oder?
Wir haben Zellen und Organe, die das Immunsystem bilden, Lymphknoten, Milz, Thymus dann auch, ja. Und das Immunsystem macht ja Abwehr und der Körper muss erst als erstes mal erkennen, was ist eigen, was sind die eigenen Zellen, die er nicht beackern kann. Und das lernt er natürlich teilweise als Embryo schon oder dann in den ersten Monaten. Und dann ist es auch so, dass eben Immunsysteme ja so ineinander greifen, die können sich gegenseitig aktivieren, gegenseitig blockieren. Nehmen wir an, zum Beispiel die neue Tumortherapieentwicklung ist ja so, dass da Abwehr gegen den Tumor jetzt einfach freigeschaltet werden kann. Die Tumorzelle hatte gelernt, den Tumor letztendlich, dass das eigene Immunsystem den Tumor nicht angreifen kann. Jetzt hat er die Menschheit und die Wissenschaft da ein Gegenmittel. Er tut diese Blockierung aufheben und schon kann der Mensch selber seinen Tumor bekämpfen.
Okay. Jetzt kommen wir nochmal auf die Covid-19-Geschichte, also die Covid-19-Erkrankung zurück. Wie war denn das möglich, dass der, also nach meinem Empfinden, über den Globus im wahrsten Sinne des Wortes gerast ist? Das war sicher in früheren Zeiten, mir fällt da als Beispiel die spanische Grippe ein, es war am Anfang von der jetzigen Pandemie immer gern darauf verwiesen worden, auf die spanische Grippe, die sich ja aber nicht in dem Ausmaß, Umfang und auch in dem Tempo verbreitet. Woran liegt es, dass das hier dieses Mal so ja, flott, schnell, rasend ging?
Ja, die Viren, die mutieren ja. Und wie wir jetzt in England sehen, können die auch in eine Mutation hineingeraten, die infektiöser ist. Und dieser Covid-Virus ist halt sehr infektiös. Braucht man nur durch eine kleine Wolke hindurchgehen oder sogar im Freien ist die Infektionsmöglichkeit gegeben. Wenn sich der angereichert hat, dann wirken die sowohl der Abstand als auch die Masken nicht mehr so toll. Das weiß man in den Räumen. Und ich vermute auch, dass das unterschätzt wird in den, im Freien, wenn wir eine Art Glocke haben, eine Inversionswetterlage, wo wenig Luftaustausch sind und dann mit vielen Leuten zusammen sind, zum Beispiel in einer Testschlange, wo jeder Zehnte positiv ist. Ich hatte einen Patienten, der scheinbar das als Infektion hatte. Und bei dieser Anreicherung von diesem Virus, wenn der extrem virulent ist, wie in dem Fall, ja, dann kommt es eben sehr schnell zur Übertragung.
Kommt es auch, hängt es, also dass es jetzt sich über den ganzen Globus verteilt, hängt es auch mit unserer Mobilität zusammen?
Das ist zwangsläufig so. Ohne Flugverkehr und so etwas hätte es sich nicht so schnell verbreitet. Wir kennen ja diese Grippe 1918, die 10 Millionen Tote gemacht hat. Da war natürlich der erste
weltweit,
ja. Und da war ja der Erste Weltkrieg, wo die Soldaten hin und her gegangen sind, von Bedeutung für die Ausbreitung.
Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage. Ist es denn überhaupt zulässig, die spanische Grippe mit der aktuellen Pandemie zu vergleichen?
Zulässig ist gar nichts oder alles. Natürlich kann man das.
Oder sinnvoll, oder wie man es jetzt nennen
mag. Ja, es hat natürlich sinnvoll, weil es in dem Fall hat es besonders junge Leute getroffen, die diese Art von...
Also in der spanischen Grippe.
Grippe, ja. Die Älteren waren meines Wissens nicht so sehr erkrankt, ja. Aber es ist natürlich vergleichbar, weil es ein ähnlicher Übertragungsmodus ist.
Aber ich meine, die Situation insgesamt in Europa oder weltweit war ja eine ganz andere wie heute. Also es war... Die Entbehrungen oder wie auch immer nach dem Ersten Weltkrieg. Die Medizin war noch nicht so weit fortgeschritten, ja. Die hygienischen Bedingungen wahrscheinlich auch entsprechend schwierig.
Oder? Ja, aber man kennt ja schon immer auch Quarantäne oder sowas. Gegen diese englische Grippe 1918 ist ja zum Beispiel in Australien, die haben eine kleine Welle gehabt, die sie eindämmen konnten. Und dann kam eine zweite Welle über die Soldaten des Ersten Weltkriegs über Australien herein und dann haben die Australien dicht gemacht. Und diese zweite Welle hat sich da in Australien dann nicht mehr verbreitet. Also man hat schon Möglichkeiten gehabt, was man ja schon immer hat. Wir wollen ja später noch mal kurz auf andere Erkrankungen kommen. Ja. Und ich bin der Meinung, wir haben jetzt Weihnachten und das ist an sich ein nettes Zeit Fest oder sowas.
Nachrichten, der genau. guten Nachrichten.
Es ist, also man braucht sich, denke ich, nicht fürchten. Und ich denke, man kann schon die frohe Botschaft auch geben, dass die Menschheit mit solchen Sachen immer zurechtgekommen ist und auch wird.
Das ist eine Frage, die zum Ende der Sendung mal ganz groß aufwerfen möchte, dann aber die formuliere ich dann auch erst später, sonst verpflanzen wir uns jetzt zu sehr. Wie stellt sich in die Situation im Moment ganz kurz in den Arztpraxen, Heimen, Pflegeheimen und so weiter da?
Ja gut, wenn es irgendwo eingeschleppt ist, gerade in Altenheimen, da verbreitet sich das natürlich sehr, sehr schnell. Und das ist ja die verletzliche Gruppe mit den alten Menschen, die dann auch schneller versterben. Ich bin der Meinung, dass in den Arztpraxen das so ist. Wir haben zum Beispiel das so gemacht, dass die Leute sich selbst unter Anleitung, entweder die stehen in 5 Meter Entfernung im Freien oder im Treppenhaus oder per Telefon, per Smartphone, denen den Abstrich selbst machen lassen. Die Leute lassen sich von Bekannten dann das Material holen. Und das hat den Vorteil, dass die Infektion nicht in die Praxis getragen wird und trotzdem sofort und schnell ein Test möglich ist. Und sodass in unseren Praxen zum Beispiel so sehr, sehr schwere Fälle Gott sei Dank nicht aufgetreten sind. Wir hatten vielleicht so, ich glaube, 50, 60 positive Fälle. Ja, die meisten konnten per Telefon betreut werden. Ja. Mhm. 1, 2 mussten wir ins Krankenhaus einweisen. Wir haben einige aus dem Krankenhaus zurückbekommen, die dort eine schwere Erkrankung gehabt haben. Und die Todesfälle, die wir hatten, das waren auch sehr, sehr alte Menschen oder extremst Kranke. Einer zum Beispiel nach einer Wiederbelebung und schwersten Schäden. Und ja,
also dann nochmal eine Frage zu dem Punkt, weil dann würde ich gern nochmal kurz was mit den Mutationen aufgreifen. Was mich ja irritiert, wundert, wie auch immer, es gibt Leute, die erkranken, die kommen ins Krankenhaus, du hast es ja gerade eben gesagt, kommen dann wieder raus. Aber was also allgemein in der Öffentlichkeit umhergeht, Impfstoff ist das jetzt das eine Thema, das scheint mir ja recht weit zu sein. Wie sieht es mit Medikamenten aus?
Gut, man hat Antivirusmedikamente, was der Trump ja auch gekriegt hat. Dann hat man, wenn der Körper in der zweiten Krankheitsphase zu stark reagiert, mit Selbstentzündungen, hat man das Cortison, ja. Und hat natürlich alle technischen Sachen, mal Sauerstoffgehalt künstlich zu übertragen, bis hin zu künstlicher Beatmung natürlich, ja. Da gibt es einige Möglichkeiten.
Jetzt möchte ich mal ganz kurz auf die Mutationen zurückkommen. Es gab ja, also ich will jetzt auch immer so, naja, will ja, doch, möchte ich eigentlich schon, immer so ein bisschen Vergleich oder das in Zusammenhang bringen, Umwelteinflüsse, Beeinträchtigungen durch den Menschen und Entstehung von Krankheiten. Die Mutation von dem Virus hat ja in Dänemark zum Beispiel zu einer Massenkeulung, das ist ja vorsichtig ausgedrückt, genauer heißt es Tötung von Millionen von Nerzen geführt, nicht nur Dänemark, auch Russland, ich glaube Niederlande, bin ich jetzt nicht genau sicher. Weshalb passiert sowas?
Das ist ein Automatismus, der in jedem Virus steckt. Ein Virus geht ja in eine Zelle, 1000, 2000 neue Viren kommen da raus und pro vielleicht 10.000 neue Virus kommt dann schon eine Genommutation mit hinaus und in die freie Landschaft so ungefähr und diese Neumutation, die guckt dann, kann sie sich weiter vermehren oder nicht, ja. Und die meisten Mutationen, die gehen ja unter, die haben nicht die Möglichkeit, sich weiter zu vermehren. Das weiß man ja teilweise auch von diesem neuen Subtyp, der in England ist, dass der schon viel früher in Niederlande aufgetreten ist. Dort hat er aber sich nicht verbreitet.
Ja, und so die Tierheilung von den Nerzen spielt, hat es einen Einfluss?
Ja, natürlich. Also das ist eine Viruszuchtanstalt.
So, ja, wenn Art das, von Tierhaltung?
Ja.
Okay, weil da kann ich nämlich gleich, also es sind ja jetzt nicht nur Nerze, wir haben ja hier auch in ja, nicht nur in Deutschland, wahrscheinlich europaweit, weltweit, keine Ahnung, das Thema Antibiotikaresistenz, wo wohl auch damit zu tun hat, unsere Art von Tierhaltung, Nutztierhaltung, Schlachtvieh, sei das Kühe, sei das Schweine, bei den Hühnern, da wird ja Antibiotika präventiv eingesetzt. Daraus ergab sich eine Antibiotikaresistenz. Was bedeutet das?
Das für wichtige Keime, die bei uns Erkrankungen machen, keine oder kaum oder nicht mehr so tolle, gute Gegenmittel es mehr gibt. Also die Antibiotika, die gegen Bakterien insbesondere notwendig sind. Es ist ja so, dass jede Lungenentzündung, wenn die Leute über 40 Jahre sind, tödlich verläuft, wenn man kein Antibiotikum gibt. Ähnlich ist es auch mit den Niereninfekten. Und wenn dann das entsprechende Antibiotikum nicht mehr wirkt, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig.
Weil die Keime resistent sind.
Weil die Keime resistent sind. Zum Beispiel, die werden ja verfüttert teilweise. Ja. Und es ist ja Hanebüchen.
Im Futter?
Oder? Ja, im Futter als Wachstumsförderung und so. Ja. Und sie sind nicht generell verboten. Ja. Und das ist natürlich auch, was man der Regierung bestimmt vorwerfen könnte, dass sie das sowas überhaupt zulässt, dass das so häufig wird. Es hat natürlich noch weitere Gründe, zum Beispiel, dass auch in der Medizin viel zu viel Antibiotika gegeben werden. Und in südlichen Ländern wird das Antibiotikum, also in Europa zum Beispiel, ist es frei verkäuflich und dann nehmen die Leute das bei banalen Infekten, was natürlich auch nicht richtig ist.
Ja. Hattest du in deiner ärztlichen Praxis schon solche Vorfälle, weil ich meine, es gibt ja auch noch den Begriff, ich weiß nicht, ob der jetzt ganz richtig ist, Reserveantibiotikum, das letzte Heilmittel oder die letzte Waffe, wie auch immer, da selbst das die Gefahr besteht, dass das nicht mehr wirksam ist. Hattest du schon Erfahrung?
Ja, die Woche kam jemand aus Krankenhaus zurück nach langer, einjähriger Erkrankung, der eine Prostata-Punktion bekommen musste, wegen des Verdachts auf eines Tumors und bei dem es innerhalb von knapp einem Tag zu einem sogenannten septischen Schock gekommen ist und obwohl er zur Vorbeugung ein Antibiotikum bekommen hat, dass sowas nicht passiert, dass da keine Bakterien eingeschleppt werden in den Körper, war das eben ein multiresistenter Keim, wo diese vorbeugende Maßnahme nicht gegriffen hat. Und er hatte dann schwerste Probleme, musste ein halbes Jahr lang mit verschiedensten Antibiotika in der Uniklinik alles meistens am Tropf behandelt werden, damit es im Griff zu halten war. Und der Patient meinte, ich habe ihn gefragt, wo er meint, kommt es, viel Antibiotika hat er vorher nicht gekriegt oder so. Er meint, dass es mit der Tierzucht zu tun hat, dass er doch etwas zu viel Ruhe Produkte, Mettwürstchen oder sowas zu häufig gegessen hat, wo ja diese Keime dann nicht abgetötet sind.
Hm. Bevor wir jetzt ein paar Takte Musik machen, diese Covid-19-Erkrankung ist ja jetzt nicht die erste, die mit Coronaviren im Zusammenhang steht. Es gibt da ja verschiedenste. Was ich vorher schon mal sagte, wir sind in der westlichen Welt wohl jetzt das erste Mal seit langem oder überhaupt davon betroffen. Aber andere Kontinente, Stichwort Afrika, da gibt es ja schon einiges an Erkrankungen. Also ich meine, diese Corona-jetzige Pandemie hat inzwischen schon die zweithöchste Anzahl an Toten in den letzten, was weiß ich, knapp 30 Jahren, 40 Jahren. Nach der Schweinepest, die da natürlich wesentlich mehr Tote gefordert hat. Aber es gibt ja immer noch Krankheiten, die nicht behandelt werden können.
Ja, also wir haben zum Beispiel ein größeres Problem, auch in Afrika oder weltweit, deutlich größeres Problem mit Todesraten, die ähnlich sind wie Covid, aber jedes Jahr stattfinden, die letzten 40, 50 Jahren. Das ist ja Tuberkulose, das ist Masern
Malaria.
Malaria, genau. Das sind die drei, die weitaus bedeutender sind als Covid.
Und da gibt es noch keine Behandlungsmöglichkeit?
Doch, ja. Aber sie sind halt sehr schwierig. Bei der Tuberkulose muss man ein Jahr lang drei verschiedene Medikamente nehmen und in armen Ländern, die haben gar nicht die Systematik, mit denen sie genau die richtigen Medikamente jeden Tag zu einer gewissen Stunde einnehmen, sodass das wie bei uns im Mittelalter extreme, häufige Todesursachen sind.
Ich möchte jetzt noch mal eine Frage zu Covid-19, weil ich meine, das ist ein Thema, das mich aus anderen Gründen auch ziemlich beschäftigt durch die Einrichtung, in der ich noch ehrenamtlich arbeite, bin ja auch mit konfrontiert. Meine große Hoffnung, ich drücke das jetzt mal sehr einfach aus, gibt ja Leute, Fachleute, die das mehr oder weniger auch sagen, dass sich dieser Virus im Laufe der Zeit so abschwächt, dass er zu einer, bisher haben wir vier Viren, also Influenza-Viren, dass das faktisch der fünfte wird, aber dann letztendlich nur noch eine normale Grippe auslöst.
Normalerweise läuft es bei den Mutationen so, dass die sich in ihrer Gefährlichkeit, was die Erkrankungsheftigkeit, abschwächen. Was aber die Ansteckungsfähigkeit angeht, da nehmen sie zu. Okay. Denn ein Virus, wenn er mutiert ist, der muss ja sich vermillionenfachen. Und eine Mutation, die Menschen ansteckt, die hat natürlich einen Vorteil, einen biologischen Vorteil und setzt sich dann durch.
Ja, mein erfreulich ist in dem Zusammenhang ja auch, das kann man vielleicht auch mal erwähnen, eine Krankenkasse hat erst vor kurzem Zahlen veröffentlicht, dass zwischen, ich glaube, das waren September und Oktober, der Zeitraum, die Zahl der Atemwegserkrankungen gegenüber dem Vorjahr um einiges zurückgegangen ist. Es wird auch vermutet, dass die vielen Grippetoten, die wir vor knapp 10 Jahren oder wann das war, hatten, vielleicht weniger gewesen wären, wenn wir diese Hygienemaßnahmen, die wir jetzt haben.
Das ist auf jeden Fall zu erwarten. Es laufen viele Leute, Gott sei Dank, mit Masken herum. Und das wird die Grippeepidemie reduzieren. Wir kennen das aus Asien. Die haben jedes Jahr die Grippe damit bekämpft, dass sie Masken getragen haben und erfolgreich so den Grippevirus bekämpft.
Ja, die
sie
übrigens
auch die schlechte Luft bekämpfen. Maske. Ist egal, aber ja, sie bringt was.
Ja, ja, genau. Wollte gerade sagen, der Ausgangspunkt war wahrscheinlich bei denen anderer. Okay, ich mache jetzt mal etwas Musik zur Entspannung, passend zum Wetter der letzten Tage. Sonne, Strand, Meer, Sommer, kubanische Musik. Ja, immer noch Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Umwelt und Gesundheit, Gesundheit und Umwelt. Wir haben jetzt ein bisschen ausführlicher über Covid-19, die Erkrankung Covid-19 gesprochen. Jetzt wollen wir mal weitergehen. Es gibt ja schon seit, das hängt jetzt auch ein bisschen mit dem Klimawandel zusammen, weil der spielt ja auch eine Rolle, nicht nur meteorologisch, sondern hat ja auch biologische Veränderungen, zieht er nach sich. Was mir schon seit vor Jahren das erste Mal aufgekommen ist, die Verbreitung der Tigermücke. Das hört sich jetzt furchtbar an, ist vielleicht auch nicht ganz so ohne. Die ja schon seit einiger Zeit sich im süddeutschen Raum breit macht, vor allem nicht vor allem, aber auch im Breisgau, Freiburger Gegend. Neulich habe ich gelesen, dass es auch in Wiesbaden schon einige Populationen gibt. In Frankfurt gab es 2018, 2019 ein, zwei Aufkommen. Wie ist das möglich, Matt, ist das so eine invasive Art, muss man ja wahrscheinlich sagen, sie überhaupt hier bei uns ansiedeln kann?
Ja, das hat natürlich was mit dem Klimawandel zu tun, mit der Wärme. Die vermehren sich ja, ich glaube, optimal bei 27 Grad. Und je höher die Temperatur dann entsteht, umso eher haben sie die Chancen, dass sie sich dann ausbreiten können. Es kommt natürlich noch mal zu anderen Ursachen. Der weltweite Handelsverkehr, ja, der bringt ja auch immer Erreger als auch Mücken und so weiter überall hin. Also es gab ja zum Beispiel in Frankfurter Flughafen, ja, gab es auch schon mal eine gefangene Mücke. Ja. Man weiß auch, dass Anopheles-Mücke zum Beispiel in Frankfurt schon häufig aktiv waren und eine sogenannte Flugplatzmalaria ausgelöst haben. Das sind also einige ganz wenige Fälle an einer Erkrankung, die durch den Reiseverkehr einfach mitverursacht ist. Es ist also nicht nur die Erwärmung, sondern auch diese Zunahme des Verkehrs, die dafür verantwortlich sind, dass sowohl Mikroben als auch größere Tiere hier gehäuft sind.
Also dass die eben, ich sage jetzt mal, eingeschleppt werden. Ich meine, in Italien war es wohl so, dass, jetzt muss ich mich wieder unterstützen, ich kriege die
Chikungunya-Erkrankung.
Okay. In Italien eine Touristin das mitgebracht hat.
Chikungunya-Erkrankung mitgebracht hat.
Okay. Ich lasse das sein, ich schaffe das heute nicht mehr, ich übe es heute Nacht noch. Und sich das dann innerhalb kürzester Zeit auf, ich glaube, 200 Leute oder so, die da erkrankt sind. Wie genau findet denn da eine Übertragung statt? Da spielen ja auch Mücken eine Rolle.
Spielt es Mücken? Und zwar diese Mücken, da vermehrt sich teilweise in den Mücken letztendlich diese Erkrankung. Und auch ist es so, dass entweder der Mensch der Wirt ist oder auch Tiere, ja, die Mücke wiederum stechen. Das ist bei jeder Erkrankung unterschiedlich. Es gibt Erkrankungen, wo der Virus nur im Mensch beheimatet ist. Dann gibt es Erkrankungen, wo der Virus nur in dem Tierreich kommt und der Mensch miterwischt wird, das ist eben ganz, ganz unterschiedlich. Prinzipiell kann immer eine Mücke alles Mögliche übertragen.
Also die Übertragung funktioniert dann so, da ist eine infizierte Person, Die wird von der Mücke gestochen, die nimmt den Virus auf, diese Mücke, sticht dich dann oder mich oder wen auch immer und überträgt das Virus dann.
Also nehmen wir zum Beispiel eine ähnliche Mücke, die Anopheles-Mücke, die ja Malaria überträgt. Ja, da ist es so, dass das Reservoir der Mensch selbst ist. In diesen Malaria-Zonen ist die ganze halbe Bevölkerung befallen. Deswegen ist ja Malaria weltweit eine der höchsten Todesursachen, was es gibt, weil 20% aller Kinder dran versterben, weil sie dann ihre Malaria sowieso kriegen. Und der Rest lernt damit zu leben und überleben. Ja. Und da ist zum Beispiel so, dass die Mücke...
Gilt es dann weltweit oder ist das ja, jetzt nur das auf die Region
Nein, das gilt weltweit. Ja, okay. Ja. Also wir hatten eine Malaria-Infektion, die letzte in Deutschland, das war 1915 in Berlin. Berlin ist ja so ein bisschen mit Seen und sumpfig. Ja. Das nennt es ja auch die Sumpffieber. Und auch da kam es zur Malaria-Übertragung. Berlin ist hochbevölkert gewesen damals schon und es waren Mücken unterwegs, ja, und da konnte die Mücken das von einem Mensch zum anderen tragen. Das Malaria-Tierchen, das ist ja kein Virus, das vermehrt sich nicht in der Mücke. Das Reservoir ist der Mensch selbst.
Und wie überträgt sich das dann von einem?
Durch den Stich. Das sind so kleine Tierchen, die Mücke in den nächsten Menschen hinein.
Ja, also ja. Doch, also Übertragung doch über eine Mücke. Ja.
Ja,
jetzt nicht die Tigermücke, oder?
Ja, ist eine ähnliche Mücke, okay. Die Anopheles-Mücke.
Ah, okay. Ja.
Aber es können auch Schnaken sowas mal übertragen. Ich weiß jetzt nicht, wie in Berlin die letzte Malaria-Epidemie, welche Mücke das war, ob es damals schon asiatische Tigermücken gab. Ich denke, dass es dann eine andere Mückenart gewesen sein muss.
Ich habe da auch was von heimischen Mücken, die eben auch Überträger von, Vektoren heißt es, glaube ich, richtig, oder?
Ja.
Ja, Vektoren sind für irgendwelche Viren, ich hatte als Stichwort das Schmallenberg-Virus, das durch sogenannte Kniezen, den Begriff hatte ich vorher noch nie gekannt. Kennst du den?
Nein,
das müssen wohl so ganz kleine Mücken sein, die harmlos daherkommen und dann doch große Auswirkungen haben. Aber jetzt nochmal auf diese Tigermücke zurückzukommen. Welche Möglichkeiten haben wir denn? Also es scheint ja jetzt wohl wirklich so zu sein, dass die ja mehr und mehr heimisch werden. Wie hat sich denn das verbreitet über die Welt?
Also der Name sagt schon, dass es eine asiatische Mücke ist. Und die verbreitet sich meistens über Handel, über Schiffe, über Transport. Diese Mücke hat die Eigenschaft, dass sie längere Zeit Trockenheit überleben kann, beziehungsweise die Eier, diese Mücken. Ich glaube, so 2 Monate schafft die Mücke, dass das Ei unter Trocken- und Wärmephase überlebt.
Normalerweise sind es feuchtig, nässe, liebende Tiere.
Aber die Eier können da überleben und das ist besonders toll bei Schiffstransporten. Da können die Eier dann überleben und die kommen dann in die ganze Menschheit hinein über die Transporte. Und so hat sich die auch verbreitet. Wir hatten sie früher nur in Ostasien und jetzt haben wir sie im Westafrika, wir haben in Südeuropa, ja, wir haben sie
Italien,
in
glaub ich,
Italien, so. Genau, und zwar im auch Kroatien und der Balkan letztendlich, ja. Dann haben wir sie im ganzen südlichen der USA mit Todesfällen von Erkrankungen, ja. Und wir haben sie natürlich, was die Zika-Virus-Erkrankung angeht, ja, die ja auch von dieser Mücke übertragen wird, in Brasilien mit diesem Mikrozephalus, also diesem Geburtsschäden von den Kindern, das wird auch über diese asiatische Tigermücke übertragen. Also das Ding ist ganz einfach gefährlich.
Da gibt es auch noch die ägyptische Tigermücke, habe ich gelesen, dass die vor allem in Zentralamerika, sprich, was hatte ich mir da jetzt aufgeschrieben, Honduras, in Costa Rica, in diesen Bereichen schon, ja,
gewütet hat. Meines Wissens ist das auch, da gibt es übrigens Begrifflichkeiten, die sehr unterschiedlich sind. Die Mücken werden auch manchmal anders benannt, 10 Jahre später. Mhm. Und ich denke, dass es wahrscheinlich die gleiche Tigermücke ist, die asiatische, die auch in Ägypten da mal vorgekommen ist. Ja. Und die da im südöstlichen Teil der USA jetzt beheimatet ist, richtiggehend.
Ja, nochmal, jetzt komme ich wieder zurück auf den Zusammenhang mit dem Klimawandel, weil ihr immer versucht, da ein bisschen eine Brücke zu schlagen zum Umweltbereich und den Gesundheitsrisiken oder Auswirkungen. Die scheinen ja auch sich anzupassen an einerseits natürlich höhere Temperaturen. Also bei uns steigen die Temperaturen, aber die Tiere passen sich ja dann auch an, weil unsere Temperaturen ja immer noch nicht vergleichbar sind mit tropischen Weltregion. Dass es zum Beispiel gerade in diesen Staaten in Zentralamerika große Städte gibt, die auf relativ hoch liegen. Zum Beispiel Guatemala liegt auf 1500 Meter, die Hauptstadt von Honduras bei 900 Meter, San Salvador etwa 650 Meter. Das sind ja normalerweise keine Lebensräume für tropische...
Nein, überhaupt normalerweise nicht. Das sind also sumpfige Gebiete, feuchte Gebiete. Aber wir wissen, dass die, nehmen wir an, allein durch den Reifenhandel, ja, es gibt kaum einen Altreifen, der nicht so eine kleine Wasserpfütze da in sich trägt. Ja. Allein dadurch sich in alle möglichen Regionen verbreitet hat. Und in diesen Reifen, die dann irgendwo rumliegen in der dritten Welt, da ist natürlich eine tolle Brutmöglichkeit dann auch von diesen Mücken außerhalb von Sumpfgebieten.
Es gibt da in Freiburg so Kleingartenkolonien, die letztendlich schon auch davon mehr oder weniger stark betroffen sind, die entsprechende Maßnahmen einleiten. Kann ja zum Beispiel neben den Reifen, was du gerade erzählt hast, mit dem Transport über größere Distanzen, in Kleingarten eine Vase, die rumsteht, die irgendwelche Kinderspielzeuge, wo sich dann wahrscheinlich Wasser ansammelt. Gibt es da eine Möglichkeit, dass wir dem vorbeugen?
Also es wird Insektizide werden natürlich eingesetzt in ganz Südeuropa. Also es gibt bestimmt Leute, die da im Urlaub waren und plötzlich gemerkt haben, dass da abends so ein bisschen was Komisches ausgesprüht wird. Ja. In Flugzeugen wird auch manchmal was gesprüht, ja, wenn man das Flugzeug verlässt oder so. Und man versucht natürlich durch alle möglichen Maßnahmen letztendlich solcher Mücken Herr zu werden. In der Vergangenheit hat man ja DDT genommen, dieses hohe Gift letztendlich. Es hat viele Millionen Kinder in Afrika gerettet, muss man sagen. Ja, aber es hat halt Langzeitschäden, sodass man wieder davon abgekommen ist. Aber es gibt verschiedensten Methoden, wie man der Mücken Herr wird. In Europa mit der Malaria-Mücke, was die Trockenlegung, was weiß ich, der Sümpfe um Rom und die Trockenlegung der Feuchtstellen in Berlin. In den 60er Jahren ist es endgültig, hat es geklappt, die Malaria loszuwerden in zentralen Teil, in ganz Europa, kann man sagen, wo sie an sich 300 Jahre geherrscht hat.
Nochmal auf den Klimawandel zurückkommen, ist anzunehmen, dass ja, so verschiedene Krankheiten häufiger bei uns auftreten werden. Ich meine, es gibt noch einen anderen Punkt, der wahrscheinlich auch nicht ganz ohne ist. Das Tauen von Permafrostböden, wo über Jahrzehntausende Bakterien konserviert wurden, die dann unter Umständen, also es ist jetzt ein Horrorszenario, aber ist das so völlig von der Hand zu weisen?
Also man konnte zum Beispiel diesen Virus, dieser englischen Viruswelle 1918 nachweisen.
Also das war wieder die spanische Grippe?
Die spanische Grippe, genau, okay. Richtig, die spanische. Und zwar in toten Soldaten, die man in dem Permanenteis gefunden hat. Okay. Die in ihrem Boot diesen Grippevirus gestorben waren, eingefroren waren. Und da konnte man den Originalvirus der spanischen Grippe züchten. Und natürlich ist das in diesem...
Der hat sich da in den Körpern gehalten?
Konserviert. Ja. Ah, okay. Und man hat es dann züchten können. Und natürlich, alles, was sich ändert in der Natur, bringt neue Probleme mit sich. Aber man muss ja sagen, das ist eine ganz nette Botschaft heute. Wir haben ja auch Schutzmechanismus. Wir haben Gegenmaßnahmen. Ja?
Über die wollen wir nachher reden, im dritten Block, über die, das, was man vielleicht dann als Lösungen bezeichnen kann. Gibt es von dir noch irgendwas, was du zu dem Thema Tigermücke, Krankheitsüberträger durch Mücken, auch heimische Mücken sagen möchtest? Sonst würde ich nämlich jetzt nochmal ein paar Takte Musik machen.
Also man sieht, dass Erkrankungen durch diese Tigermücke der Tigermücke dann folgen. Also nehmen wir zum Beispiel das Zika-Virus, ja, was in Brasilien ja diese großen Epidemie gemacht habe oder so, ja, und auch in Mexiko, ja. Das ist letztendlich diese Erkrankung ist direkt der Ausbreitung 10 Jahre später dieser Tigermücke gefolgt. Sodass man da immer diese Zusammenhänge eben betrachten muss und die gibt es einfach.
Aber nur mal auf meine Frage von vorher. Entweder habe ich es nicht so richtig rausgehört oder wie auch immer. Aber der Klimawandel spielt natürlich schon eine Rolle in der Form, dass die mit diesen klimatischen Bedingungen in anderen Weltregionen höheren Breitengraden letztendlich auch dann besser zurechtkommen wie vor 10, 20, 30 Jahren?
Ja, da streiten sich die Wissenschaftler. Ist es mehr der Klimawandel oder sind es mehr diese Transportvektoren wie Reifenhandel oder die Schiffe oder sowas? Ja, die einen meinen, das ist etwas weniger also, der meine, Klimawandel. Die anderen sagen, es ist hauptsächlich der Klimawandel. Ja.
Also das eine ist die Verbreitung über den Transport, aber ja, dass die sich dann da halten, überleben können, existieren können, Lebensbedingungen
hat sind natürlich klimatische Veränderungen. Ja, aber man muss ja auch sagen, nehmen wir mal an, Klima, wir haben mehr Tote im Winter durch Grippen und so weiter. Wenn es bei uns wärmer wird, ja, haben wir diese Toten weniger. Ja, man kann auch einfach sagen, der Klimawandel hat auf der anderen Seite ergibt ja auch einen Schutz. Ja,
ja, wenn er wie nicht so extrem ist.
Ja. Wie sich das dann unterm Strich dann auswirkt, muss man sehen. Aber es ist noch nicht von vornherein so, dass es immer ungünstig ist und bedrohlich ist. Das für stimmt uns, einfach nicht.
Für in unseren beiden Graden oder würde ich das global sagen?
Global fehlt mir so ein bisschen die Erkenntnis. Insgesamt ist es so, dass die weltweiten Erkrankungen, ja, an sich etwas am Zurückgehen waren zumindest. Die
aber es aber
Todeszahlen, die Lebenserwartung ist günstiger geworden. Das hat natürlich auch was mit der Säuglingssterblichkeit zu tun, dass die
ja, da oder ein bisschen, soziale Standards,
soziale
weniger
Standards,
Armut, mehr Wohlstand,
das Fragezeichen. Ist äußerst wichtig. Das bringen wir nochmal in, das ist nicht so sehr die Technik, unsere Medikamente, sondern auch der Wohlstand, die Nichtarmut, der Nichthunger spielt da eine ganz, ganz wesentliche Rolle.
Ja, darüber dann im nächsten Blog. Ich mache nochmal etwas Musik und wir sind immer noch in Kuba. Sonne, Strand, Sommer, Meer. Ja, immer noch Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Wir sprechen über Gesundheit und Umwelt, Umwelt und Gesundheit. Mathis, können wir denn aus der Vergangenheit was lernen für die derzeitige und vielleicht auch kommenden Entwicklungen? Stichwort Masern.
Ja, also Masern ist insofern ein vergleichbares Beispiel mit Covid, weil es, wenn es auf eine unberührte Bevölkerung trifft, es viel gravierende Auswirkungen hat und hatte. Und so dass das ein ähnlicher Virus ist, der sich ähnlich ausbreitet wie Covid, aber meiner Ansicht nach ist Masern wahrscheinlich sogar gefährlicher. Also die Geschichte
immer noch zeigt, oder war?
Das weiß ich jetzt nicht, weil ich da nicht der entsprechende Wissenschaftler bin. Okay. Ich weiß aber, dass zum Beispiel als die Spanier, die Portugiesen Amerika letztendlich besiedelten oder einrückten, das war überhaupt
Entdeckten,
ja. Die haben nicht militärische Erfolge gehabt. Mhm. Ja. 70% der einheimischen Bevölkerung dort ist an Masern gestorben. Diese Bevölkerung dort war unberührt, was diese Sachen angeht. Und an den Küstengebieten sind diese Erkrankungen aufgetreten. Und die Indianer, die Azteken, die Inkas und so weiter, die sind dann zu ihren alten Siedlungsgebieten in die Berge zurück und haben dann ihre alten Bevölkerungsanteile dann nochmal angesteckt. Und wenn eine Typhusepidemie oder sowas war, ja, es gab solche Epidemien auch, aber die Masern hat die Bevölkerung extrem dezimiert. Die waren jungfräulich gegen das Virus, uns hat das nicht so sehr aufgenommen und es hat richtig im Mittelalter
also reingehauen. Also ist meine These, die ich immer vertrete, ist, der Mensch wird an die Umwelt angepasst, wir passen uns nicht an. Also das eine ist natürlich eine aktive Handlung, wenn ich mich anpasse und das andere, da bin ich dann eben Subjekt, wenn ich angepasst werde. Also sprich in dem Fall, die werden dann irgendwann immun gegen diese Krankheit.
Ja, aber wir wissen ja auch, dass bei uns, obwohl wir schon ewig mit Masern leben, immer auch noch Todesfälle haben.
Ja, okay.
Ja, ganz immun schaffen wir es nicht. Aber es ist schon natürlich viel besser als vielleicht vor 700, 800 Jahren, als auch bei uns Masern letztendlich neu aufgetreten ist. Mhm. Gleiche gilt für die Tuberkulose. Die hat im Mittelalter alle Menschen, ich glaube 70% oder 80%, an der Schwindsucht dahingerafft. So hieß damals die Erkrankung. Und ähnlich haust die jetzt in der dritten Welt in ärmeren Regionen. Und erst als wir zum Beispiel besseres Essen, besseres Leben hatten, besseren Wohlstand hatten, ist ja die Tuberkulose hier besiegt worden, nicht durch Medikamente, sondern durch die Besserung der wirtschaftlichen Verhältnisse.
Da gleich nochmal kurz, aber das fand ich ein schönes Stichwort. Also schön, ja, ein Stichwort, als du gesagt hast, die Besiedlung Lateinamerikas, also es gibt ein ganz tolles Buch, das ich vor Jahren gelesen habe. Ob es das noch gibt, weiß ich nicht. Auf Deutsch heißt es Früchte des weisen Mannes. Im Original heißt es Ecological Imperialism, wo eben all dies beschrieben wird, wie dass die Besiedlung anderer Weltregionen, also da war auch Australien sehr explizit beschrieben, viel nachhaltiger durch das Mitbringen, sage ich jetzt mal, von Tieren, Pflanzen und letztendlich auch Krankheiten durch die westliche Welt viel nachhaltiger war. Jetzt habe ich den Faden verloren. Noch mal kurz, was können wir denn aus dieser Geschichte mit den Masern lernen für die Gegenwart?
Ja, es ist ja so, dass diese Masern die Eigenschaft hatten, dass er nur im Mensch haust, also nicht in Tieren, sodass die Menschheit auch die Möglichkeit hat, ähnlich wie die Pocken, die waren ja auch extrem ansteckend und waren nur im Menschen, ja, sie dann letztendlich ausrotten konnte durch Quarantänemaßnahmen. Und das Neuere ist natürlich die Impfungen. Die Weltgesundheitsbehörde versucht, die Masernvirus durch eine weitere Impfkampagne auszurotten. Leider ist es in Deutschland teilweise nicht ganz erfolgreich gewesen, aber das versucht man. Wir haben übrigens nicht nur die Krankheiten dorthin gebracht, wir bekamen auch Krankheiten von denen,
ja.
Zum Beispiel Syphilis.
Okay.
Das hat der Steuermann von Kolumbus mitgebracht.
Okay.
Bei uns heißt es Franzosenkrankheit. Ja. Mhm. Irgendwo heißt es die italienische Seuche. Ja. Und es war ein Portugiese, der bei dem Spanier Kolumbus in Dienst stand, der sie gebracht hat.
Kurze Frage oder eine Frage, kurze Antwort. Rätst du zur Impfung?
Ja.
Jetzt, Covid-19.
Ich denke insgesamt ja. Das sind Messenger-RNA, da heißt, dass es nicht ins Genom geht, aber Messenger-RNAs, die haben auch die Eigenschaft, dass sie Gene blockieren können oder aktivieren können. Das ist die Aufgabe auch von Messenger-RNAs. Das ist aber wahrscheinlich nur ein theoretischen Einwand von mir, der in der Praxis wahrscheinlich keine Rolle spielt. Ich empfehle die Impfung, ja.
Muss man auch abwarten, wie sich das entwickelt. Jetzt werfe ich noch ganz mal, wir haben noch vielleicht drei Minuten maximal, eine ganz große Frage auf, die Frage aller Fragen für mich. Wird die Menschheit dauerhaft immer bis ans Ende ihrer Tage, trotz all unserer technischen und zivilisatorischen, in Anführungszeichen, Errungenschaften, sich mit der Natur auseinandersetzen müssen, sich dagegen wehren, martialisch ausdrückt, sie bekämpfen?
Ja, das ist immer ein Geben und ein Nehmen. Das ist so eine Art dialektischer Prozess, der stattfindet, ja, dass man sich wehren muss, aber es kommt dadurch auch zu neuen Ergebnissen, die dann zustande kommen.
Was müssen wir denn machen, um zumindest einigermaßen gegen diese Sachen gewappnet zu sein? Ich meine, die Bibel, Ökologie ist eine wichtige Sache, oder?
Die Bibel sagt zum Beispiel, ja, der Mensch soll die Welt nur betreten.
Nicht untertan machen,
so kann man das auch übersetzen. Aber ja. Pus podos, den Fuß draufsetzen, wie behüten auch. Das ist das, was die Bibel da sagt, ja. Und wir müssen natürlich sehr aufpassen, dass wir sie nicht bekämpfen, sondern sowohl die Schädlichkeit als auch den Nutzen betrachten. Wir sind ja auch selber Teil der Natur.
Wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, der Dr. Matthäus Müller, kurz Mattes von mir genannt, weil wir uns ja auch aus anderen Zusammenhängen kennen. Vielen Dank, Mattes, dass du dir an dem Feiertag hier die Zeit genommen hast, ins Studio zu kommen. Ich hoffe, es war für dich genauso interessant, spannend, wie es für mich und hoffentlich für die Leute am Radio war. Euch auf jeden Fall noch schöne Weihnachten, erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ohne Getöse, Gepänge, Geknalle, wie auch immer. Und vor allen Dingen ja, hoffen wir alle auf ein besseres 2021. Ich habe noch einen kurzen Hinweis. Bei uns gibt es mal wieder einen Schnupperabend am 4. Januar. Zwar nur online, aber immerhin, wenn ihr nachschauen wollt, greenpeace-frankfurt.de. Ansonsten vielen Dank, macht's gut und wir verbleiben auf Kuba.